Hirngespinst. Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer Weltuntergangsfolge von Hirngespinst. Ich, Elli Sporer, und neben mir Nicole Töni.
Hallo.
Wollen unsere Gedanken zum Thema Weltuntergang, wie Weltuntergang entsteht und was nach dem Weltuntergang sein könnte, heute weiter verfolgen.
Sozusagen, was wäre, wenn die Welt untergeht, Teil 2. Im ersten Teil, im letzten Monat, haben wir uns ja schon vor allem viel mit der Mythologie zum Thema auseinandergesetzt, speziell auch mit der christlichen Mythologie, mit dem Begriff der Apokalypse, mit den Ursachen, warum Menschen den Weltuntergang faszinierend finden, an Weltuntergang glauben, warum es irgendwie für manche Menschen logisch erscheint, dass nicht nur das eigene Leben, sondern auch das gesamte Universum, die Welt etc. pp. Irgendwann endet. Wir haben unterschieden zwischen diesen mythologischen Weltuntergängen, diesen Weltuntergängen von Gottes Hand einerseits und andererseits den menschgemachten Weltuntergängen. Da haben wir einen besprochen, speziell den vulkanischen Winter, der relativ äquivalent wäre zu einem sogenannten nuklearen Winter. Die Auswirkungen sind in beiden Fällen dasselbe. Sowohl ein Vulkanausbruch als auch ein Meteoriteneinschlag als auch ein Atomkrieg würden die Atmosphäre so voller Staubpartikel pumpen, dass weniger Sonnenlicht durchkommt und es signifikant kälter wird und eben ein längerer Winter, vielleicht sogar eine kleine Eiszeit eintritt. Ja, wir haben uns mit Kulten auseinandergesetzt, mit den Prophezeiungen des Nostradamus und den schrägen Dingen, die Menschen dafür zu tun bereit sind, wenn sie nur an solche Kulte glauben. Aber auch ein wenig mit den Folgen eines Weltuntergangs und haben mit der Erkenntnis geschlossen, dass ein Weltuntergangsszenario, wie eben besagter Vulkanausbruch, vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn wir es als Menschheit schaffen, zu planen, einen kühlen Kopf zu bewahren, keine Panik aufkommen zu lassen und mit dem Ganzen eben rational und sinnvoll umzugehen. Das ist jetzt allerdings genau das falsche Stichwort, denn eigentlich wollte Elli über Ragnarök sprechen.
Der Begriff Ragnarök kommt aus der nordischen bzw. germanischen Sagenkultur und bedeutet eigentlich Schicksal der Götter. Und darunter lässt sich eben auch ein Endzeitmythos zusammenfassen, der sich sowohl auf Götter als auch auf Menschen auswirkt, wobei eben der eigentliche Kampf, um den es da im Ragnarök geht, den tragen die Götter aus.
Also das einzige Weltuntergangsszenario, das einzige religiöse Weltuntergangsszenario, bei dem die Götter selbst sterben.
Genau. Es geht eigentlich am Ende dann um einen Kampf zwischen Riesen und Göttern, bei dem dann im Endeffekt alle verlieren und die Welt untergeht. Doch, was ich spannend finde, es gibt da vorher schon mehrere Anzeichen laut der Mythologie, die eben schon den Weltuntergang vorhersagen oder ankündigen. Und ich finde, diese Anzeichen kann man auch mit realen Naturereignissen gleichsetzen.
Zum Beispiel?
Also das erste Anzeichen, das ist der Fimbulwinter. Das ist ein Winter, der 3 Jahre durchgehend geht. Es ist total kalt, es gibt keinen Sommer mehr.
Oh, das hatten wir letztes Mal in unserer letzten Episode. Sowas könnte eben ausgelöst werden durch einen Vulkanausbruch, der dann eben die Atmosphäre trübt und dadurch weniger Sonnenlicht durchlässt.
Genau. Dann das zweite Anzeichen, das genannt wird in der Mythologie, ist der Weltenbrand. Da heißt es, dass ein Flammenriese über die ganze Welt Feuer verteilt und sozusagen dann das Gegenteil macht von dem klirrenden Winter, sondern es brennt alles.
Das klingt doch entweder nach dem Atomkrieg, wenn eben die ganze Welt sozusagen in lauter Feuerbällen aufgeht, oder aber nach, Klimawandel.
Genau. Dann der nächste Teil ist das Versinken der Erde. Hier geht es darum, dass durch verschiedene Ereignisse wird eben die ganze Welt durcheinander geschüttelt, die Berge stürzen ein und das Wasser tritt über die Ufer und alles wird überschwemmt.
Auch das wäre ja wieder typisch Klimawandel eben. Die Polkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Inseln werden eben überschwemmt, Holland bekommt ein Problem und so weiter.
Genau, und als wäre das nicht schon schlimm genug, dass alles überschwemmt wird, kommt in der Sage noch vor, dass dadurch, dass alles überschwemmt wird, die Midgard-Schlange, ein giftiges Fabeltier, über die Welt schwimmt und alles umbringt, was hier unterkommt.
Okay, dafür habe ich jetzt keine Entsprechung mehr.
Nein, ich glaube, das ist einfach nur eine Steigerung des Überschwemmens. Und dann gibt es noch einen Punkt, nämlich die Verdunkelung der Sonne. Das klingt doch auch schon wieder wie etwas, was wir schon gehört haben. Hier geht es auch wieder um eine Fabelfigur, nämlich den Fenriswolf. Der wird eben auch durch die Katastrophen, schafft er es, sich von seiner Kette, an der er eigentlich festgemacht ist, zu lösen und frisst dann die Sonne auf, was natürlich Dunkelheit verursacht.
Oh, lecker.
Mhm. Also wirklich alle Ingredienzien, um einen schönen Weltuntergang zu machen.
Aber keiner sieht ihn, denn die Sonne scheint nicht.
Stimmt. Aber anscheinend schaffen es trotzdem noch die Götter mit den Riesen zu kämpfen. Wobei eben die Riesen müssen jetzt erst noch zu den Göttern kommen. Weil die Götter wohnen ja eigentlich in ihrer eigenen Welt, wo Riesen nicht hinkommen. Aber durch das ganze Chaos schaffen sie es, über die Regenbogenbrücke, den Bifrost, doch in die Götterwelt zu kommen. Und der große Krieg bricht aus.
Inwiefern betrifft das Menschen?
Das betrifft die Menschen insofern, als dass, wenn eben die göttliche Welt zerstört wird, auch die menschliche Welt dann kaputt geht. Also das ist verknüpft miteinander. Auf jeden Fall, die Conclusio von dem Ganzen ist dann eben Menschenwelt durch verschiedenste Katastrophen kaputt. Götter sind zum größten Teil umgekommen. Aber ein paar Götter, zum Beispiel Odins Kinder, konnten überleben. Und es endet auch damit, dass Odin als neuer Gott wiedergeboren wird und dann eine ganz neue Welt aufbauen kann. Also sozusagen, das Ende ist eigentlich dann wieder recht positiv.
Oh schön, dafür gibt's dazwischen, was ich gelesen habe, ein paar süße kleine Eigenheiten, so wie Naglfar, das Schiff, das aus den Fuß- und Fingernägeln der Toten aufgebaut ist. Wie widerlich ist das denn?
Das klingt echt irgendwie grauslig.
Ja, ich glaube, mit so einem Weltuntergang ist nicht zu spaßen. Nicht mal in der nordischen Mythologie. Oder besonders dort nicht.
Stimmt, aber die sind überhaupt meistens eher hardcore drauf. Also passt so eine Idee von einem Nagelboot schon.
Aber was glaubst du, warum ist die nordische Mythologie da so besonders, dass eben auch die Götter sterben?
Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Eben die germanische Mythologie oder die nordische, die ist ja eher so ähnlich wie die Antike bei den Griechen zum Beispiel, dass es mehrere Götter gibt, die ihr eigenes Reich haben. Wobei eben normalerweise stellt man sich ja Götter immer als unsterblich vor. Also das muss wirklich sozusagen eine Ausnahmesituation in der Geschichte der Götter geben, dass diese dann auch sterben können.
Wobei du recht hast, die griechisch-römische Mythologie, da gibt's ja auch zunächst die Titanen, die dann von den derzeit regierenden Göttern, unter Anführungszeichen, mir fehlt gerade das Wort für diese Götter, besiegt und verdrängt werden. Also auch da ist eine Ablöse am Götterhimmel sozusagen zu sehen.
Mhm, genau. Und eben, ich glaube, mythologisch geht es vor allem um eine Ablöse, um eine Neuordnung der Welt.
Fast sowas wie eine göttliche Wiedergeburt, göttliche Neuerschaffung. Und das wiederum ist dann schon fast so ein bisschen Richtung Buddhismus, Hinduismus.
Stimmt, du meinst das mit dem Wiedergeborenwerden und so.
Ja, auch da, also ich habe es mir jetzt nicht näher angeschaut, aber die buddhistische Apokalypse, die gibt's ja auch, aber die ist irgendwie ein Ereignis, nach dem die Welt nicht endet, sondern eben ein neuer Zyklus beginnt sozusagen.
Ach, also die Vorstellung sozusagen, dass immer nach einem Zyklus, einer, sagen wir, bestimmten Zeit, es immer eine Neuordnung geben muss.
Da gibt es sozusagen ein reinigendes Gewitter und dann wird mal alles ein bisschen neu gemacht und ja, die Menschheit kriegt eine neue Chance, vielleicht das. Nein, das ist es, glaube ich, nicht.
Ja, aber das klingt schon so ähnlich wie die Ragnarök-Geschichte. Wobei, da habe ich mehr das Gefühl, die Götter bekommen eine neue Chance, alles noch einmal neu zu ordnen.
Die Götter bekommen vor allem eins auf den Deckel, so wie das klingt.
Ja, schon.
Sollen wir nochmal Richtung realistischere Weltuntergangsszenarien schwenken? Was sagst du?
Gerne. Was hast du denn da noch zu bieten?
Eines hatte ich noch in petto, und zwar die Pandemie. Zunächst der reale Hintergrund zum Thema Pandemie. Das ist relativ unschwer zu erraten. Und zwar rede ich da von einer der großen Pestepidemien, die es ja in Europa gegeben hat. Und zwar war das die zweite große Pestpandemie von 1346 bis 1353. Da gibt's ziemlich widersprüchliche Zahlen, wie stark diese Epidemie ausgefallen ist. Tatsache ist, dass zwischen 30% und 60% der gesamteuropäischen Bevölkerung damals an der Pest gestorben sind. In einigen Gegenden mehr, in anderen Gegenden eben deutlich weniger, je nachdem wie auch die herrschende Klasse damit umgegangen ist. Da gibt's zum Beispiel eine ziemlich heftige Geschichte aus Mailand, wo der Bürgermeister oder die Stadtverwaltung beschlossen hatte, in allen Häusern, in denen die Pest ausgebrochen ist, die Eingänge und Fenster im Erdgeschoss dieses Hauses zumauern zu lassen, sodass niemand rein und raus kann und der Pestkranke nur andere Personen im selben Haushalt anstecken kann, was dann dazu geführt hat, dass in dieser Stadt nur 15% der Bevölkerung an Pest gestorben ist.
Das klingt aber nach sehr wenig im Vergleich zu den Gesamtzahlen.
Die Maßnahme war grausam, aber wirksam, ja. Das schon. Und dann gibt's wiederum andere Landstriche, die völlig entvölkert wurden. Also es ist je nachdem, bestimmte Zentren in Europa sind eben deutlich stärker betroffen als andere. Prag zum Beispiel ist von der Pest vollständig verschont geblieben. Ebenso weite Teile von Polen und Belgien. Aber andere Landstriche, in denen gab's so gut wie keine Menschen mehr, nachdem die Pest dort durchgekommen war, sozusagen. Entsprechend hatte das Ganze natürlich auch ziemlich heftige Folgen. Eine öffentliche Ordnung konnte während der Pestepidemie kaum aufrechterhalten werden. Die Menschen haben ihre sozialen Pflichten nicht erfüllt. Man kennt diese ganzen Geschichten. Die Toten wurden nicht beerdigt, sondern im besten Fall irgendwie vor die Tore der Stadt geschafft. Familienangehörige haben sich nicht umeinander gekümmert aus Angst vor Ansteckung und so weiter. Also das war ein ziemlich endzeitliches Szenario, das auch in zeitgenössischen Berichten immer wieder so klingt, immer wieder nach Endzeit klingt, immer wieder nach Weltuntergang klingt. Eben die Moral ist total zerrüttet, man kümmert sich nicht mehr um seinen Nächsten und so weiter.
Man muss auch bedenken, dass eine Dezimierung der Population von 60% jetzt auch nicht gerade wenig ist. Und damals gab es halt auch noch nicht die Globalisierung. Das heißt, heutzutage würde das vielleicht auch anders aussehen.
Also ich glaube, mit einer Dezimierung von 30% bis 60% wäre die Auswirkung für uns mindestens genauso katastrophal. Das Schlimmste kommt ja nämlich noch, was damals so passiert ist. Nicht nur also dieser Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung erst einmal, dieser Zusammenbruch von Wirtschaftssystemen, Herrschaftssystemen, dieses dem Nachbarn nicht mehr helfen, dieser völlige Ausnahmezustand ist das eine. Und das andere ist, wie ziemlich typisch für solche Fälle, die Suche nach dem Schuldigen. Und zwar hat damals eben 1349 zum Beispiel verschiedenste Judenpogrome gegeben in unterschiedlichen Städten. Und zwar gegen den Widerstand vielerorts der herrschenden, eigentlich herrschenden Klasse, auch gegen den Widerstand des Papstes. Zum Beispiel haben die Basler Stadträte 1349 die übelsten Hetzer aus der Stadt verbannt und vertrieben. Auf Druck der Bevölkerung mussten sie diese Hetzer aber zurückkehren lassen und infolgedessen wurden Basler Juden eben systematisch gejagt und vertrieben und ja. Straßburg, dort wurde die Hälfte der dort lebenden Juden, also 900 Personen, einfach so umgebracht. Und solche Vorkommnisse gibt's eben in dieser Zeit einige, also diese Suche nach den Schuldigen, denn es wurde gesagt, die Juden haben die Brunnen vergiftet und so weiter und es war ja damals kein Verständnis vorhanden, woher denn so eine Krankheit kommen könnte. Und dieses Brunnenvergiften, diese seltsame Idee, die hat sich damals wohl irgendwie festgesetzt und man war der Meinung, die Pest endet, wenn man Juden umbringt, was ein totaler Wahnsinn natürlich war. Und auch der Papst selber, der damals amtierende Papst Clemens IV., der sprach sich gegen diese Pogrome aus und hat auch Judenmördern mit Exkommunikation gedroht. Genutzt freilich hat's nicht so viel.
Nein, das sieht man ja immer wieder in der Geschichte. Hass kann aus unerfindlichen Gründen so groß werden, auch wenn er total ungerechtfertigt ist. Da helfen dann auch keine Interventionen von oben etwas.
Das, hoffe ich, ist doch etwas, das wir in der heutigen Gesellschaft etwas besser könnten, dass wir nicht die Schuld für bestimmte Phänomene bei bestimmten Bevölkerungsgruppen suchen. Also da läuft mir schon ein bisschen ein Schauer über den Rücken runter.
Ja, das ist keine schöne Vorstellung.
Nicht so wirklich, nein. Deswegen schnell zu etwas Positiverem. Denn langfristig hatte auch die Pest positive Auswirkungen in Europa.
Erzähl mal, das kann ich mir jetzt noch nicht so vorstellen.
Doch. Nach der Pest folgte ein extremer Wirtschaftsaufschwung. Denn schließlich waren jetzt freie Flächen vorhanden, auf denen sich Leute, die Ambitionen dazu hatten, eben verwirklichen konnten. Man konnte um relativ wenig Geld landwirtschaftliche Flächen bewirtschaften. Man konnte die sozialen Schichten waren durchlässig wie noch nie zuvor. Man konnte sich eben wirklich nach oben arbeiten.
Das schon im Mittelalter.
Ja, eben, genau das. Das war ein totaler Ausnahmezustand. Die Gesellschaft hat sich total stark umstrukturiert. Sie wurde moderner. Die Löhne in den Städten sind gestiegen und zum Beispiel war es auch so, dass man in den Tälern, in entlegenen Tälern, unrentable Flächen nicht wieder besiedelt hat. Machte ja keinen Sinn, man hatte ja genug rentablere Flächen. Und das Interessanteste oder eines der interessantesten positiven Aspekte, in England streiten sich Adlige mit den Feldarbeitern über die Arbeitslöhne. Und schlussendlich hat dieser Streit zur Folge, dass in England, und das ist das erste Land, in dem das passiert, und ein totales Novum zur damaligen Zeit, die Leibeigenschaft abgeschafft wird.
Wow.
Und auch Innovation, also die Katastrophe ist auch ein großer Innovationstreiber. Zum Beispiel glaubt man, dass die Erfindung oder die Verbreitung des Buchdruckes, nicht die Erfindung, aber die Verbreitung des Buchdruckes mit der Pest zusammenhängt, weil einfach die Schreiber fehlten, die billigen Arbeitskräfte fehlten. Man hat nicht mehr 100.000 Mönche, die dasselbe Buch wieder und wieder schreiben können. Nein, man muss effizienter arbeiten. Arbeitskraft ist nicht mehr so günstig, man muss mechanisieren.
Spannend.
Ja, absolut. Aber zurück in die Gegenwart. Wenn wir jetzt von einer modernen Variante ausgehen, wie könnte denn so eine Pandemie aussehen? Wie müsste denn so ein Krankheitserreger überhaupt beschaffen sein, dass er, naja, es schafft, durch unser Sicherheitsnetz zu schlüpfen und eine größere Anzahl an Menschen umzubringen?
Also wie er ausschauen müsste, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben durch die globale Vernetzung sich ein Virus viel schneller auch auf die ganze Welt ausbreiten könnte. Allerdings sieht es heutzutage ja anders aus als im Mittelalter. Wir haben ja doch mehr Möglichkeiten, uns vor so Viren zu schützen.
Eben, wir können immerhin Menschen unter Quarantäne stellen. Wir können bestimmte Reisemöglichkeiten einschränken. Wir können doch immerhin Menschen darauf testen, ob sie eine bestimmte Krankheit haben oder nicht haben. Zumindest hoffentlich können wir das. Aber die Frage ist dann doch, wie schnell sich so eine Erkrankung ausbreiten würde. Und ich glaube, das hängt ziemlich stark davon ab, was dieser Erreger so leistet. Sozusagen, wie lang ist die Inkubationszeit? Kann man infektiös sein, ohne Auswirkungen der Krankheit zu spüren? Dass ein scheinbar gesunder Mensch von Ort zu Ort reist und dort Menschen infiziert, die wiederum erst nach 3 Wochen tatsächlich irgendwelche Symptome haben.
Du beschreibst da einen ziemlich fiesen Virus.
Ja, das wäre eine ziemlich fiese Eigenschaft, die so ein Virus haben könnte. Oder ein Bakterium, wie auch immer. Aber tatsächlich ist ein Virus deutlich wahrscheinlicher als ein Bakterium, denn Bakterien kann man immerhin mit Antibiotika bekämpfen.
Eben. Das ist überhaupt eben ein großer Vorteil, dass wir doch schon recht weit in der Medizin sind und deswegen relativ viel schon abfangen können. Auch die Hygiene zum Beispiel schaut ja ganz anders aus als im Mittelalter.
Eben, und wir könnten eventuell damit rechnen, dass wir gegen eine Pandemie, insofern, dass wir gegen den Krankheitserreger relativ bald einen Impfstoff oder ein Heilmittel hätten.
Blöd wäre es natürlich, wenn der Virus die Leute so schnell umbringt, dass man gar nicht dazu kommt, einen Impfstoff zu entwickeln.
Ach, du meinst, eine einzige Krankheitswelle zieht um die Welt und dann sind wir alle ausgelöscht?
So ungefähr.
Da wiederum hätten wir die Zeit nicht zu reisen.
Stimmt auch wieder.
Außer wir haben diese Mischung aus langer Inkubationszeit und dann plötzlichem Tod.
Puh, das klingt ja schon nach einem Wüstenroman.
Ja, das klingt ziemlich wüst, muss man sagen. Vielleicht was Realistisches. Die spanische Grippe, sagt dir was?
Mhm, die kenne ich, ja.
Das war ja genau so eine Sache. Die ist ja direkt nach dem Ersten Weltkrieg ausgebrochen und hatte damals eine Letalität von 2,5% oder darüber. Klingt jetzt nicht viel, aber die normale Letalität einer Grippewelle ist bei 0,1% oder sogar weniger.
Also ist es doch um einiges mehr.
Ja, schon. Also das machte schon einen deutlichen Unterschied. Und dieser Grippevirus ist ja auch immer wieder so ein Kandidat für besonders gefährliche Pandemien oder ein Kandidat für Panik über Pandemien. Denn der hat eine Eigenschaft, die eben sich, wie soll ich sagen, die auch wieder vorteilhaft unter Anführungszeichen wäre für die schnelle Ausbreitung oder für die Letalität eines solchen Viruses. Nämlich gibt es Grippeerreger, die sich die Tiere befallen und dann auch Menschen befallen, so wie das bei der Vogelgrippe der Fall war zum Beispiel, die sich in Vögeln entwickelt, dann irgendwie auf Menschen übertragbar wird. Der Virus mutiert sehr schnell und genau diese Eigenschaft, dieses Speziesübergreifende und auch dieses schnelle Mutieren, die würden so einen Virus natürlich gefährlich machen.
Klar, so verbreitet er sich natürlich viel leichter.
Und vor allem, man kann total schwierig einen Impfstoff entwickeln, der länger Bestand hat. Es gäbe viele verschiedene Stränge, gegen die man impfen müsste. Man müsste immer wieder neu erforschen und könnte nicht einfach sagen, so, jetzt ist der Großteil der Risikoträger geimpft, sondern es wäre ein ständiger Kampf gegen diesen Virus. Ja, was meinst du, würde uns das reichen? Würde ein solcher Krankheitserreger reichen, um die öffentliche Ordnung tatsächlich zusammenbrechen zu lassen, um wirklich einen Weltuntergang auszulösen?
Ich denke, wenn die Krankheit wirklich solche Ausmaße annimmt, dass es an die Verhältnisse der Pest damals herankommt, ich glaube, dann würde es schon ziemlich viele Probleme geben mit Chaos und Menschen, die einfach durchdrehen.
Ja, kurzfristig, aber selbst damals, selbst im Mittelalter, hat sich die Gesellschaft doch sehr schnell wieder erholt. Es war die öffentliche Ordnung nie dauerhaft in Gefahr. Es war einfach nur eine kurze Phase der Anarchie, könnte man sagen.
Aber eben, es stellt sich dann halt die Frage, wie viele Menschen dann durch dieses Phänomen umkommen. Und wie lang die ganze Phase dauert. Also die Phase ist sicher dann nicht sehr schön. Danach kann natürlich wieder Neues entstehen.
Ja, Die Frage ist eben, ist das dann schon ein Weltuntergangsszenario? Denn was wäre denn die langfristige Auswirkung einer solchen Pandemie? Was würde langfristig sich ändern? Nein, ehrlicherweise, mir fällt nicht ein, welche unwiederbringlich schlimme Auswirkung so etwas hätte.
Ja, im Endeffekt gibt es ja nur die zwei Varianten. Entweder der Virus bringt alle Menschen um, dann ist es ein Weltuntergang.
Das ist dramatisch, natürlich.
Oder die zweite Variante eben, den Virus gibt es eine Zeit lang und er verschwindet dann wieder, beziehungsweise kann bekämpft werden. Und das ist dann die Frage, ob man das als Weltuntergang sehen kann. Also ich denke mir, das hängt eben davon ab, wie viele Leute davon betroffen sind. Wenn jetzt, keine Ahnung, nur mehr 100 Menschen auf der Erde sind danach.
Ja, das ist dann einer Ausrottung gleichzusetzen. Ich glaube, 100 Individuen reichen gar nicht, um eine menschliche Population wieder aufzubauen.
Eben. Also ich würde es davon abhängig machen, wie viele Leute dann am Schluss noch übrig bleiben.
Ja, das stimmt. Aber es ist unter den Weltuntergangsszenarien, denke ich, ein bisschen die Ausnahme, denn es wird nichts zerstört, keine Infrastruktur wird in Mitleidenschaft gezogen, es kommt zu keinen irgendwie tiefgreifenden Veränderungen in unserem Umfeld. Es sind nur eben einfach weniger Menschen da.
Und natürlich dadurch, dass weniger Menschen da sind oder vielleicht auch bestimmte Menschen nicht mehr da sind, kann sich natürlich in der Infrastruktur schon auch einiges ändern.
Du meinst, es könnte dann nachgelagert zum Beispiel zu atomaren Katastrophen kommen, weil die gesamte Belegschaft eines Kraftwerks gestorben ist oder sowas?
Sowas in der Art, ja.
Ja, das wäre möglich. Oder dass dann im Nachgelagert vielleicht doch noch Versorgungsnetze zusammenbrechen.
Eben, oder dass zumindest eine Zeit lang Entwicklungen nicht weitergeführt werden, weil sie halt nach dieser Pandemie einfach nicht mehr so interessant sind.
Ja, oder wie gesagt, ich glaube, man bräuchte auch hier wieder einen verantwortungsvollen Staat, der rechtzeitig versucht, diese Pandemie sozusagen einzudämmen, der versucht, keine Panik aufkommen zu lassen, der den Leuten Versorgung garantiert, sobald diese möglich ist.
Das klingt gut.
Und ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen uns und, also Europa, also Ländern mit ausgeprägtem, funktionierendem Gesundheits- und Sozialsystem, wo absolut klar ist, dass jeder den Anspruch auf dieselbe Versorgung hat und diese Versorgung optimal zu sein hat, und anderen Ländern, wo dem vielleicht nicht so ist, wo das Gesundheitssystem ausschließlich in privater Hand ist.
Beispielsweise in den USA.
Genau, das größte Beispiel. Also ich bin mir nicht sicher, ob so ein Weltuntergangsszenario in den USA nicht viel fataler wäre.
Das könnte ich mir schon auch vorstellen. Dort ist medizinische Versorgung einfach keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, es gibt auch nicht so gute Strukturen, um so eine Pandemie abzufangen.
Ja, vielleicht würden hier vermehrt bürgerkriegsähnliche Zustände ausbrechen, weil die Menschen nicht einsehen würden, dass sie jetzt keine Versorgung bekämen, nur weil sie die finanziellen Mittel nicht haben.
Eben, und bei uns ist es eigentlich selbstverständlich, dass jeder behandelt wird.
Genau, ich hoffe allerdings, wir könnten das aufrechterhalten und könnten zumindest so lange Panik vermeiden, bis eben genügend Impfstoffe oder Heilmittel für alle da sind. Und ein weiteres kleines Problem tut sich auf, nämlich der Großteil, ich gehe jetzt wieder auf die Grippe zurück, einfach nur beispielhaft, der Großteil der Grippeimpfstoffe wird, also 95% der Grippeimpfstoffe, wird in insgesamt 9 Ländern produziert, oder zumindest war das 2006 noch so. Es ist nämlich nicht einfach, solche Impfstoffe und solche Heilmittel auch herzustellen. Da braucht es doch einiges an industriellen Standards. Das heißt, wir hätten auf der Welt, wenn die Pandemie tatsächlich ziemlich schlimm wird, eine Art Zweiklassengesellschaft. Jene Länder, die entwickelt, industrialisiert genug sind, um Heilmittel in größerem Stil herzustellen, und andere, die darauf angewiesen sind, diese zu importieren. Das könnte global ein Problem darstellen.
Das klingt nach einem realistischen Problem, ja.
Da würden wir uns dann vielleicht vor Migrationsströme gestellt sehen, sozusagen. Andererseits, kranke Menschen migrieren nicht. Tja, während kranke Menschen eben nicht reisen würden, würden Tote das vielleicht schon tun, in einem etwas anderen apokalyptischen Szenario der unwahrscheinlichen Art, nämlich die Zombie-Apokalypse.
Oh ja, die Zombie-Apokalypse. Das ist natürlich eine eher unwahrscheinliche Variante, aber im Moment eigentlich sehr populäre Variante der Apokalypse. Also wenn man so schaut, Serien, Filme, Bücher, Comics, dort gibt es überall Untote. Vor allem die Serie Walking Dead ist da eigentlich vielfach schuld dran. Die ist auch schuld dran, dass ich mich mehr mit Zombies mittlerweile auskenne, muss ich zugeben. Prinzipiell ist die Vorstellung von der Zombie-Apokalypse ja sehr ähnlich wie von der Pandemie. Das heißt, es gibt irgendeinen Virus, der Menschen befällt, sie sterben, aber sie leben ist vielleicht das falsche Wort, aber sie existieren weiter als Untote.
Und vor allem als andauernde Bedrohung, die unser vorher genanntes Pandemieszenario zu einem dauerhaften Ausnahmezustand werden lassen. Oder einem dauerhaften apokalyptischen Zustand, besser gesagt.
Genau, die Zombies rennen dann durch die Gegend und infizieren Menschen, indem sie sie beißen.
Oder einfach anknabbern, ganz freundlich, ist das nicht süß?
Genau, und prinzipiell ernähren sich Zombies anscheinend ja auch von lebendigen Menschen.
Brains.
Genau. Und Menschen müssten eben, wie man aus der Literatur kennt, zuerst einmal rausfinden, wie man überhaupt Zombies umbringen kann. Das würde im Fall der Apokalypse wahrscheinlich eben ein bisschen dauern. Und ganz so einfach ist das ja nicht mit den Untoten, weil Tote umbringen, ja, schwierig.
Hast du recht. In The Walking Dead passiert das ja mit Messer durchs Hirn und so, was ja auch irgendwie nicht logisch ist. Denn die Erklärung, warum der Zombie noch weiter existiert, ist ja irgendwie Stammhirnaktivität und das Stammhirn ist am Anfang des Rückenmarks.
Ja, das ist irgendwie recht schräg. Mir ist eben nur vor allem aufgefallen, dass das ganze Thema mit den Untoten ja immer schon recht populär war.
Ja, fällt dir da mehr ein außer den Walking Dead?
Die Zombies oder die Zombie-Apokalypse ist dann natürlich so das Härteste, was so passieren kann. Aber die Idee von Menschen, die sterben und dann als Untote wiederkommen, die gibt es eigentlich schon ziemlich lange. Ich habe zum Beispiel im Gilgamesch-Epos gefunden, da gibt es eine Figur und die will jemanden erpressen, dass sie etwas bekommt. Und das macht sie, indem sie sagt, sonst holt sie die Toten aus dem Totenreich und lässt sie die Lebenden auffressen.
Oh, lecker.
Genau, das ist eigentlich schon sehr zombie-mäßig dafür, dass es so lang her ist.
Wobei, das hat die Bibel doch auch, dass am jüngsten Gericht, zum Tag des jüngsten Gerichtes, die Toten aus ihren Gräbern kommen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat man zumindest im Mittelalter doch auch noch geglaubt, dass man dann so wiederkommt, wie man da eben unter der Erde liegt. Weswegen es wichtig war, den gesamten Leichnam zu beerdigen und nicht nur Teile.
Genau, und es hat ja auch die Totenwächter gegeben, die geschaut haben, falls irgendwelche Toten sich aus dem Grab erheben, dass sie davon abhalten, dass sie den Menschen irgendwas tun.
Wobei, das war mehr den unechten Zombies geschuldet, nämlich der Tatsache, dass man hin und wieder den Tod nicht ganz so sicher feststellen konnte und tatsächlich, gruselig wie es klingen mag, lebendige Menschen begraben hat.
Das stimmt, das ist leider früher wirklich öfter passiert.
Hin und wieder, sagen wir hin und wieder, ich hoffe nicht öfter.
Da hat es ja auch Vorrichtungen dann in Särgen gegeben, dass die haben sich wahrscheinlich vor allem reiche Leute einbauen lassen, dass sie irgendwie klingeln können, falls sie doch wieder aufwachen.
Das gibt's ziemlich eindrucksvoll am Friedhof von Edinburgh zu sehen. So Gräber mit Klingel oben auf.
Ist ja eigentlich nicht so eine schlechte Idee, wenn sowas prinzipiell passieren kann.
Ja, ohnehin. Ja, stimmt schon, lebendig begraben ist ziemlich widerlich.
Aber jetzt kommen wir wieder zu den Untoten. Eben, da gibt es in der Mythologie sehr viele verschiedene Vorstellungen davon. Was aber außer den Zombies noch recht aktuell ist in der Popkultur, sind ja zum Beispiel Vampire. Vampire sind ja auch nichts anderes als Untote.
Ja, aber die treten nicht so gehäuft auf und außerdem sind sie schlauer und etwas eleganter.
Das stimmt. Also es gibt sicher keine Vampir-Apokalypse. Also das, da gibt's noch keine Bestrebungen hin. Aber sie sind auch Untote, die eben Menschen dann halt zum Beispiel das Blut raussaugen und sind jetzt auch nicht gerade positive Figuren.
Ich glaube, eine Vampir-Apokalypse wäre eine Apokalypse ohne Sympathieträger.
Das stimmt.
Da wären dann nämlich ab einem gewissen Zeitpunkt wären alle Menschen einfach Vampire, wenn ein simples Gebissenwerden ausreicht. Und dann sind alle unsterblich, total stark, benötigen nichts außer ein paar Tropfen Blut zum Überleben, ein menschliches Perpetuum mobile sozusagen. Eigentlich klingt das doch nicht schlecht, oder?
Das Lustige ist ja, Vampire zum Beispiel, die werden dargestellt, als ob sie eben schon einen gewissen Charakter hätten und können eben denken und mehr selber machen, obwohl sie eben genauso Untote sind. Und Zombies, die werden ja so dargestellt, dass man eigentlich überhaupt keine Bindung zu ihnen aufbaut. Die sind meistens eine große Masse, die einfach rumrennen und Menschen beißen und fressen. Also ich finde, das ist ganz etwas anderes.
Ja, definitiv. Der Zombie ist eher ekelhaft und gruselig, während der Vampir ja fast sowas von einem beeindruckenden Raubtier hat irgendwie.
Mhm.
So wie ein, keine Ahnung, Leopard vielleicht.
Mhm. Von dem her kommt mir eben der Zombie auch viel besser für die Zombie-Apokalypse vor, weil sozusagen die untoten Zombies, die rumrennen und weiter Leute anstecken, das ist ja eigentlich so ähnlich wie der Virus, oder?
Es ist ziemlich dasselbe, nur eben mit dieser Perspektive, dass es langfristig erhalten bleibt, der Ausnahmezustand. Aber was könnten wir denn unternehmen gegen die Zombie-Apokalypse? Schaffen wir es denn, dass unsere Untoten tot bleiben?
Die Untoten tot bleiben. Ja, wahrscheinlich müsste man sie in erster Linie mal gut wegsperren, gleich einmal, nachdem sie tot sind. Sozusagen ein Totengefängnis einrichten.
Oder eben nach der Art von The Walking Dead, eben jeden Toten gleich niedermessern, sozusagen.
Genau. Ansonsten, was mich sehr gewundert hat, es gibt sogar Forschungen dazu, wie lange Zombies brauchen, um sozusagen die Population so zu dezimieren, dass sie eigentlich schon verschwindet. Es gibt sowohl in Großbritannien als auch in den USA Forschungen dazu. In den USA haben sie ein Programm, das zeigt, wie sich Epidemien ausbreiten können. Dort wurden eben verschiedene Parameter, die zur Zombie-Verbreitung, Zombie-Apokalypse, zum Zombie-Virus passen würden, eingegeben. Und dann haben sie eben geschaut, wie schnell sich der ausbreiten würde. Das finde ich irgendwie ganz lustig, dass das Leute wirklich ernsthaft machen.
Und überlebt die Menschheit in diesen Szenarien?
Aufs Erste schaut es recht schlecht aus, aber es hängt immer von den Parametern ab. Also die Studie in Großbritannien, die ist zuerst davon ausgegangen, dass Menschen Zombies nicht umbringen können. Das hätte zur Folge gehabt, dass innerhalb von 100 Tagen die Menschheit unter 300 Personen absinken würde.
Aber Zombies können keine Flugreisen antreten?
Tja, das stimmt. Also die Verbreitung muss, aber Zombie, das Virus tritt ja erst etwas später auf. Also es kann sich ja vorher schon auf die ganze Welt verbreiten.
Also wiederum unser Pandemie-Argument, diese Frage, wie müsste denn dieser Virus im schlimmsten Fall beschaffen sein?
Genau. Das kenne ich ja auch nur aus Walking Dead. Die Leute werden gebissen und dann werden sie immer kränker und kränker und irgendwann sterben sie und werden dann zu Zombies. Aber das ist eben, hängt dann davon ab. Da müsste man alle Leute immer untersuchen, bevor sie in ein Flugzeug einsteigen, ob sie gebissen worden sind oder nicht.
Das ist ja immer so lustig in Zombiefilmen oder oft so lustig in Zombiefilmen oder auch generell in Katastrophenfilmen, dass Menschen, die den Erreger in sich tragen, die potenziell eben diese Gefahr weiter verbreiten könnten, dann oft eben als so egoistisch dargestellt werden, dass sie eben doch in ein Flugzeug steigen, eben doch reisen, eben doch versuchen, die Quarantänezone zu verlassen und so weiter.
Mhm. Eben das, wobei in der Realität gibt es wahrscheinlich genug Leute, die einfach, denen das vielleicht auch peinlich ist, dass sie gebissen worden sind und das deswegen verstecken wollen oder Angst haben, dass sie sonst umgebracht werden, die einfach nicht damit klarkommen, dass sie vielleicht dann als Zombies wieder aufwachen.
Also du meinst, das ist realistisch, dass jemand seine, wie soll ich sagen, seine fatalen Auswirkungen auf die gesamte restliche Menschheit ignorieren und so handeln würde?
Mhm, genau.
Klingt ziemlich unangenehm. Wobei, die meisten Katastrophenfilme in der Popkultur, und das sind zahlreiche, handeln doch auch irgendwie von menschlichen Versagen, von unfassbarer Dummheit teilweise.
Das stimmt.
Oder auch, mir als Naturwissenschaftlerin fällt dann immer auf, wie dämlich Menschen in Filmen mit Naturkatastrophen umgehen.
Hast du ein Beispiel?
Oh ja, ganze tonnenweise Beispiele. Zum Beispiel dieses Armageddon, oder? Da fliegt Bruce Willis und ein paar andere fliegen auf diesen Asteroiden, der da droht, auf der Erde einzuschlagen, und bohren ein Loch, um dann eine Atombombe da drinnen zu platzieren, ohne Garantie, dass vielleicht dann Teile des Asteroiden welche Flugbahn auch immer einnehmen. Aus dubiosen Gründen ist es auch einfacher, ein Bohrteam zu Astronauten auszubilden, als umgekehrt, weil ja Bohren viel schwieriger ist, als Astronaut zu sein. Und die einfachste Lösung auf ein Asteroidenproblem ist ja definitiv nicht, dass man das Ding in die Luft sprengt. Tatsächlich müsste man diesen Asteroiden lediglich ablenken. Es braucht ja nicht viel, es braucht wenige Bogensekunden, also jetzt in Winkelmaß gesprochen, um dieses Ding abzulenken, sodass es an der Erde vorbeifliegt.
Und natürlich auch ungefährlicher für die Erde, weil, wie du schon gesagt hast, wenn man es zerstört, dann fliegen wieder irgendwelche Brocken irgendwo rum.
Genau, und alles über 500 Kilometer Durchmesser ist potenziell weltuntergangsauslösend.
Da sind wir wieder beim Weltuntergang.
Wir haben ihn nie verlassen. Wir waren nur bei den Auswüchsen der Popkultur, die uns den Weltuntergang bescheren werden. Nein, umgedreht. Na, jedenfalls, mir fällt auf, von wie viel, wie soll ich sagen, Dummheit teilweise solche Weltuntergangsszenarien gezeichnet sind. Oder auch dieser Film, wie heißt denn der, wo man sich zum Erdkern durchbohrt, um diesen wieder in Gang zu bringen. Ach, mir fällt's nicht ein. Ich glaube, The Core, natürlich, The Core.
Das ist ja sprichwörtlich schon.
Ich meine, wie dämlich ist das denn? Erstens, was sollte bitte den Erdkern dazu bringen, dass er aufhört, sich zu drehen? Und zweitens, warum sollte man sich dann wie ein Maulwurf in die Erde runter, um den Kern wieder in Gang zu setzen? Das macht keinen Sinn.
Hast du noch eine Ahnung, wie sie den wieder in Gang setzen?
Ja, mit einer Atombombe, die sind extrem beliebt.
Anscheinend, mit der Atombombe kann man alles richten.
Oh ja, unser totaler Problemlöser. Wobei, einen richtigen Atombomben-Weltuntergangsfilm kenne ich jetzt nicht. Du schon?
Nein, nicht wirklich. Ich glaube, der wäre zu grauslig.
Vielleicht wäre das zu nah an der Realität gewesen, so kurz nach der tatsächlichen Bedrohung des Kalten Kriegs und so weiter.
Mhm, stimmt.
Ja, vielleicht sollten wir mal langsam Richtung Schluss kommen und vielleicht nochmal zusammenfassen.
Mhm, klingt gut. Nachdem wir uns im ersten Teil zum Weltuntergang ja mit der christlichen Mythologie auseinandergesetzt hatten, hat der zweite Teil sich vor allem um die heidnische gedreht. In diesem Fall eben um die nordische Mythologie, um den Ragnarök, um die Zerstörung der Welt, vor allem eben im Zusammenhang mit dem Meergötterglauben auch. Man sieht, dass eigentlich die meisten dieser Sagen zwar in einem großen Chaos enden, aber eben immer mit der Aussicht auf eine bessere Zukunft. Das heißt, es gibt ein großes Big Bang, Bumm, und dann kann man dafür alles wieder neu ordnen. Das kann man eigentlich als schöne Zusammenfassung sehen, wie eben viele Weltuntergangsszenarien, die eben jetzt nicht mit der kompletten Auslöschung enden, zu sehen sind. Der zweite Punkt, der heute sehr ausführlich besprochen worden ist, ist das Thema Pandemie. Das heißt eben, dass ohne Zutun von Göttern oder durch menschliches Versagen einfach ein Virus kommt und die Menschheit dahin rafft. Dies hat eben verschiedene Möglichkeiten, wie das passieren kann. Aber das Interessanteste daran war eigentlich, wie das Ganze auf sozialer Ebene abläuft. Wie kann man schauen, dass zum Beispiel kein Chaos auftritt? Wie kann man verschiedene Dinge regeln? Oder was glauben wir, dass der Ausgang sein könnte? Eben Chaos ist auch ein Thema, das hier wieder vorkommt, das beim Weltuntergang sehr zentral ist. Und wie wir heute gesehen haben, kann das Chaos auch eingedämmt werden, beziehungsweise kann auch durch den Staat oder übergeordnete Ebenen so gelenkt werden, dass es vielleicht gar nicht so schlimm wird, wie man sich aufs Erste denken würde.
Oder auch, so wie du ganz am Anfang total eingänglich für Ragnarök gesagt hast, nach dem Chaos kommt eigentlich die bessere Zukunft. Und das ist uns fast in allen popkulturellen Weltuntergangsszenarien irgendwie untergekommen. Das Happy End, die bessere Zukunft eben.
Das stimmt. Bis auf die Zombies. Die Zombies haben eigentlich selten ein Happy End, muss ich leider sagen.
Ja, kommt drauf an, was man so als Happy End versteht.
Auf jeden Fall, als letzten Punkt haben wir uns dann noch der Zombie-Apokalypse verschrieben, der wahrscheinlich unwahrscheinlichsten Variante des Weltuntergangs, aber doch eine ganz lustige Variante.
Genau, und in diesem Sinne, lasst euch nicht von den Zombies beißen. Wir sagen wieder mal Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bis dann, ciao.